Ihr könnt gerne eure Bibeln mit aufschlagen im Propheten Daniel Kapitel 11 und 12. Das ist heute der Predigttext. Daniel 11 und 12. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns jetzt zu Beginn nicht den ganzen Predigttext vor. Der Predigttext geht von Kapitel 11 ab Vers 21 bis zum Ende des Buches. Ich beginne mit der Lesung ab Vers 36, Kapitel 11, Vers 36. Und der König wird tun, was ihm beliebt, und er wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott, und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen, das wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, das wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um die Götter seiner Väter kümmern, noch um den Lieblingsgott der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land kommen, und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken, und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden, und niemand wird ihm helfen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute, und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: Mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach: Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das Kapitel 11 haben wir ja schon das letzte Mal angefangen zu betrachten, und das ist ein erstaunliches Kapitel, weil es so detailliert und so genau die Geschichte voraussagt. Wir haben das gesehen, so ein Stück weit bin ich diese Verse durchgegangen, und wir haben das mit der Geschichte das letzte Mal verglichen. Diese Herrscher gab es, diese Absprachen, diese Hochzeiten, diese Brüche, diese Morde, all das ist wirklich so geschehen. Wir haben gesehen, Gott ist der Herr der Geschichte. Wir haben gesehen, Gottes Wort ist absolut vertrauenswürdig. Anhand so eines Kapitels kann man das eben wirklich prüfen. Und wir haben etwas ganz Wichtiges gesehen, ein Trost für uns. Gott ist am Wirken, auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn wir denken, wo ist denn Gott? Gott ist immer am Wirken. Und diese Wahrheiten, die haben das Volk Gottes schon immer ermutigt, auch in den größten Bedrängnissen standzuhalten. Und sie werden auch uns ermutigen, wenn wir sie nicht als selbstverständlich, also als altbekannt abtun, weil es uns doch noch so gut geht. Und was soll uns doch schon noch passieren? Die Bedrängnisse werden kommen, das ist die Botschaft unseres heutigen Textes. Denn wir schauen ja nicht nur auf einen schrecklichen Machthaber der Vergangenheit, sondern der Prophet, der erst auf diesen schrecklichen König, diesen Antiochus Epiphanes schaut, den er aus der Geschichte bekannt ist, der schaut dann durch ihn hindurch. Er nimmt ihn quasi als Vorbild und er schaut auf den letzten Antichristen und auf die letzte Zeit. Ja, Kapitel 11, Vers 21. Wir haben ja davor von den vielen Königen des Südens, also in Ägypten und des Nordens, Syrien, gelesen, wie sie sich gegenseitig bekriegt haben. Es ging immer hin und her. Es gab nie ein Ende dieser Machtkämpfe. Aber dann kommt dieser besondere König, an seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war. Dieser Verachtete, das war Antiochus Epiphanes IV. Und auch die Prophezeiungen über seine Herrschaft sind zunächst sehr detailliert, sehr genau. Welche Kriege er geführt hat, sein Wüten, passt alles, hat sich alles so erfüllt. Epiphanes, das ist sein Beiname, den hat er sich selber zugelegt, das heißt der Erhabene. Also wenn jemand kommt und König wird und sich der Erhabene nennt, dann wissen wir schon ungefähr, wie so sein Charakter ist. Aber die Leute haben ihn gar nicht so genannt, sie haben ihn dann ziemlich schnell Epimanes genannt, das heißt der Verrückte. Und genauso war seine Herrschaft. Er war grausam, er war listig, gewinnsüchtig, mächtig, unmoralisch und vor allen Dingen eins, erfolgreich. Es hat alles funktioniert. Doch so schlimm seine Herrschaft war, ab Vers 36, das, was ich dann uns gelesen habe, da gibt es immer wieder Hinweise, dass die Prophetie gar nicht mehr nur um Epiphanes geht, sondern dass sie eben über ihn hinausgeht, ja. Er war der Vorläufer, das Vorbild, und wir schauen dann durch ihn hindurch auf den letzten Antichristen. Sie sind irgendwie eins, denn er ist ein Antichrist, aber sie sind doch zwei, denn es gibt halt viele Antichristen, so wie die Bibel das ja sagt. Und dieses Hindurchsehen, das ist jetzt kein exegetischer Kunstgriff, sozusagen, das habe ich mir jetzt zu Hause ausgedacht, um irgendwie damit zurechtzukommen, weil auf einmal haut der Text nicht mehr so super hin wie bisher. Ja, bisher war jedes Wort hat sich so erfüllt. Jetzt auf einmal läuft es so ein bisschen aus dem Rahmen heraus. Wie kriege ich das hin? Um immer noch zu sagen, die Bibel ist immer richtig. Ja, es hat sich alles so erfüllt. Das ist kein exegetischer Kunstgriff, der mir jetzt hier eingefallen ist, sondern das ist ein Charakteristikum von vielen Prophetien in der Bibel. Oftmals sind Prophetien genau so. Eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Ereignis oder auch ein Ort dienen als Vorlage, um durch sie hindurch auf weit entfernte Dinge oder Personen oder Zeiten zu sehen. Einerseits erscheinen sie dann wie eins, andererseits werden ganz deutlich Unterschiede genannt, die den Rahmen sprengen. Also, was Antiochos in einem verhältnismäßig kleinen Machtbereich getan hat, das wird der letzte Antichrist in der ganzen Welt tun. Nun, wenn wir in der Geschichte zurückschauen, dann gab es immer wieder Zeiten, wo die Christen dachten, jetzt ist es soweit. Wir leben in der letzten Zeit und dieser Machthaber, unter dem wir hier zu leiden haben, das ist der Antichrist. Und dann erst im weiteren Verlauf der Geschichte wurde deutlich, nee, er war es wohl doch nicht. Und wir wollen solche Christen nicht verurteilen, denn wenn man unter so einem Tyrann leidet, dann ist es so schwer, so hart, dass man dann einfach denkt, das muss er sein. Aber ob man nun unter einem seiner Vorläufer oder auch unter dem letzten Antichristen leidet, die Prinzipien, die wir aus diesen Versen gelten und die wir aus diesen Versen lernen, die gelten in jedem Fall. Das ist ja das, was hier deutlich wird. Ist es nur der Vorläufer, Epiphanes, ist es der letzte Antichrist? Wir sollen jetzt hier lernen, wie das wird, wie wir da bestehen können. Denn die Frage, die viele Christen zu Recht stellen, lautet ja, werde ich standhalten, wenn der Antichrist kommt? Wenn die letzte harte Zeit der Bedrängnisse kommt. Und damit man dann gut vorbereitet ist auf diese Zeit, fängt man an, Ausschau zu halten nach Anzeichen der letzten Zeit. Viele Christen gingen und viele Christen gehen jetzt davon aus, dass wir quasi in der Endzeit leben. Und dass es nicht mehr lange dauern kann, bis Christus wiederkommt. In der Bibel steht ja auch schon drin, wir sind jetzt schon viel näher dran, als zur Zeit, als Jesus noch gelebt hat. Klar, die Zeit schreitet voran. Wir kommen dem Ende immer näher, aber keiner kann wissen, ob es nun tatsächlich die letzte Zeit der letzten Zeit ist. Auch Daniel wollte gerne wissen, wie lange dauert es noch? Die verfolgte Kirche will gerne wissen, wie lange ihre Leiden noch währen, wie lange sie noch durchhalten müssen. Jeder kennt das doch aus seinem eigenen Leben, aus seinen eigenen Notsituationen. Man fragt sich, wie lange dauert das noch? Wie lange muss ich das noch ertragen? Wie oft haben wir uns die Frage in den letzten 2,5 Jahren gestellt, wie lange soll das noch gehen? Und dann kommen hier ganz konkrete Zahlen. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe. Wir haben es noch konkreter. 1290 Tage und nochmal eine Zahl, 1335 Tage. Und obwohl sozusagen oftmals eine Antwort gegeben wird auf die Frage, wie lange noch, halten wir am Ende keine Antwort. Jedenfalls keine, mit der wir etwas anfangen können, was jetzt den Zeitpunkt, den Startpunkt und die Dauer konkret betrifft. Es ist offensichtlich, dass es nicht offensichtlich ist. Aber natürlich sollen wir trotzdem was aus diesen Zeitangaben lernen. Das Erste ist Folgendes. Gott weiß, wann und wie lange. Und das muss uns reichen. Wie lange es auch geht, wann es auch immer sein mag, Gott hat absolut die Kontrolle. Das machen diese konkreten Zeitangaben deutlich. Ja, wann wird unsere Baustelle hier fertig werden? Na, wir hoffen vielleicht ungefähr so gegen November, keiner weiß es aber, ob das wirklich klappt. Und so ist das ja bei unseren Projekten immer. Gott sagt es auf den Tag genau, er weiß es ganz genau. Das Zweite, was wir hier lernen durch diese Zahlen ist, die Zeit des Leidens und der Drangsal ist begrenzt. Sie ist begrenzt. An anderen Stellen in der Bibel steht sogar, sie wurde verkürzt. Das ist gut zu wissen. Das Dritte, was wir lernen, dass dennoch die Leiden wahrscheinlich etwas länger sein werden, als wir uns das vorstellen, wenn wir dann im Leid sind. Wenn wir denken, jetzt müsste es doch vorbei sein, jetzt reicht es ja, 1290 Tage, ja dann geht es scheinbar noch ein Stück länger. 1335 Tage. Also es wird schwer, es wird hart werden. Es wird länger gehen, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Vielleicht ist es auch einfach im Persönlichen. Manche Leiden, die wir durchleiden und denken, ja, ist es denn jetzt endlich vorbei? Habe ich es geschafft? Manchmal geht es einfach noch ein Stück länger. Und das Vierte, was diese Zahlen deutlich machen, nicht Spekulation, sondern Ausharren wird von uns verlangt. Wir sollen jetzt nicht anfangen zu berechnen, wie können wir irgendwie rauskriegen, wann die letzte Zeit beginnt, wie lange es nun geht, sondern nein, was wird dem Propheten Daniel immer wieder gesagt? Geh hin und halte stand, halte aus. Ja, Vers 12, ausharren, darum geht's. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen und einfach abwarten, wie so die Weltgeschichte vor uns abspielt. Wir sind dazu aufgerufen, die Zeit und die Zeichen der Zeit ernst zu nehmen, zu verfolgen, was passiert, zu prüfen anhand der Bibel, damit wir nicht der Verfolgung, vor allem der Verführung erliegen, damit wir wissen, welchen Weg wir gehen sollen. Aber wir brauchen nicht über die genauen Zeiten spekulieren. Es geht um das Ausharren. Und die Frage lautet deshalb, werden wir ausharren? Werden wir standhalten, wenn die Bedrängnisse kommen? Das ist das Thema dieser Predigt. Wirst du standhalten, wenn der Antichrist kommt? Ob es nun ein weiterer Vorläufer ist, ob es der letzte ist, wirst du standhalten, wenn die Bedrängnisse kommen? Und wir schauen zuerst auf diesen Vorläufer. Die Bibel sagt ja, Johannes hat es geschrieben, es gibt viele Antichristen, aber das ist eben hier in der Bibel der berühmteste, dieser Antiochos Epiphanes, der Vorläufer des Antichristen. Das ist unser erster Punkt. Und wie gesagt, es wird sehr deutlich, dass von Vers 21 bis 35 alles historisch perfekt passt. Jeder Vers hat sich genau so erfüllt. Wir schauen jetzt nur die letzten Verse rein, nicht das ganze Stück, das wäre einfach jetzt zu viel. Vers 29, da steht: Zur bestimmten Zeit wird er wieder gegen den Süden ziehen, das ist also Ägypten, aber es wird das zweite Mal nicht mehr gehen wie das vorherige Mal. Also er konnte einmal Ägypten überwältigen, ausrauben, jetzt hat es nicht so geklappt, denn, Vers 30, sondern es werden ihn Kittäer-Schiffe angreifen, sodass er entmutigt umkehrt und seinen Zorn an dem heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun und da bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den heiligen Bund verlassen. Also was ist passiert? Das Römische Reich war schon so groß und mächtig, dass die das nicht mehr zulassen wollten, dass sich da vielleicht eine zweite Macht auftut, ja, dass sich Syrien dann Ägypten einverleibt. Und so wurde eine Flotte entsandt unter einem gewissen Gaius Popillius Laenas. Und als diese Flotte dort aufkreuzte, da wusste dann der Antiochos, hier kann ich nichts mehr ausrichten. Und er konnte einfach nur noch sich wieder musste zurück, wurde zum Abzug gezwungen und war natürlich voller Wut, dass sein Plan diesmal nicht ausging und kam auf dem Rückweg wo lang? Natürlich ging es immer wieder durchs verheißene Land, durch Israel hindurch und dort hat er seine Wut ausgelassen. Es ging so los, dass er dort mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet hat, nämlich die offen waren für den Fortschritt. Die Leute, die sozusagen sich vom Gott Israels abgewandt haben und gesagt haben, wir müssen uns öffnen für den Fortschritt. Fortschritt hieß damals Hellenisierung, also die griechischen Way of Life, den wollte man überall durchsetzen. Und diesen alten, altmodischen, veralteten Glauben, der musste weg, der hat gestört. Der sollte ein für alle Mal ausgerottet werden. Wir leben heute genau in so einer Zeit, wo uns verheißen wird, nur der Fortschritt kann uns retten. Alles, wo wir mit dem Kopf schütteln, das kann man doch nicht machen aus christlicher Perspektive, das läuft unter dem Motto Fortschritt. Und alles, was diesen Fortschritt hindert, das muss weg. Und was hindert denn diesen Fortschritt? Ja, das sind die guten alten christlichen Werte. Das sind Familien, das sind Familienbande, das ist christliche Ethik. Das sind Menschen, die immer noch an diesen Gott glauben und immer noch denken, alles ist von Gott abhängig und der Mensch kann eben nicht machen, was er will. Das hindert uns. Das muss weg. Also dieser Antiochos hat mit Hilfe vor Ort vor allen Dingen die Treuen, die Frommen im Land verfolgt. Vers 31, es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Also er hat dort wirklich seine Wut ausgelassen, hat viele Menschen gefangen genommen, Frauen und Kinder in Gefangenschaft geführt. Aber der Höhepunkt dieser Verfolgung des Frevels war dann, dass er im Tempel den Brandopferaltar entfernte und einen Götzenopferaltar dafür aufrichtete und dort dann Götzenopfer darbrachte und sogar ein Schwein geschlachtet hat. So steht es in den Geschichtsbüchern. Also eine totale Verunreinigung geschah. Wir lesen Vers 32, und es wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien, er wird die durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten, die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Viele Juden hat Antiochus mit seinen Schmeicheleien, durch seine Manipulationen und Bestechungen auf seine Seite gebracht. Aber nicht alle. Nicht alle sind auf ihn hereingefallen. Es gab also auch damals immer noch Leute, die Gott kannten, glaubten, nachfolgten. Sie wurden durch ihren Glauben dann zu Heldentaten bewegt in dieser Zeit. Ein Theologe schreibt, sie wollten sich nicht den heidnischen Ritualen beugen, die Antiochus obligatorisch gemacht hatte. Folter und der Märtyrertod hielten sie weder von der persönlichen Frömmigkeit noch vom geheimen Gottesdienst ab. Die Zeit der Unterdrückung wurde zu einer Zeit der geistlichen Kraft und denkwürdiger Heldentaten für den verfolgten Überrest. Wow. Wie haben die das geschafft? Wie konnten die standhalten? Vers 33. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Also es organisierte sich ein Widerstand. Männer mit geistlichem Verständnis reisten im Land umher, um zu lehren und die Hoffnung auf das Eingreifen Gottes und die Hoffnung auf den Messias lebendig zu halten. Das geschah, das hat die Treuen drangehalten, dass sie das Wort hörten, die Verkündigung, Gott lebt, er wird eingreifen. Und so ist es dann durch die ganze Kirchengeschichte in solchen Zeiten immer wieder passiert. Es gab ja immer wieder diese Zeiten der krassen Verfolgung und dann gab es Brüder und Schwestern, die standgehalten haben und die andere unterwiesen haben. Zum Beispiel in der Zeit, als die Hugenotten verfolgt wurden in Frankreich und vertrieben wurden. Da gab es tapfere Männer, die das Wort in geheimen Versammlungen irgendwo in Scheunen, irgendwo im Wald predigten. Die mussten natürlich umherreisen, um den wenigen Christen, die es noch gab, die noch dabei waren, zu sagen, wir treffen uns da und dort. Diese Prediger wurden Prediger in der Wüste genannt. Der Vater und der Bruder und auch der Mann von Marie Durand waren solche Männer. Und sie wurde im Alter von 19 Jahren wahrscheinlich auf einer solchen Versammlung, war sie gerade ganz frisch vermählt, auch festgenommen und dann für 38 Jahre lang in einen mittelalterlichen Gefängnisturm gesteckt. Der steht heute noch dort. 38 Jahre lang, mit 19 kam sie da rein, 38 Jahre lang. Die meiste Zeit hieß das dort erstmal frieren und hungern, Krankheit, Elend, Übel. Natürlich ging es darum, sie zu brechen und über sie ihren Vater, ihren Bruder und so weiter, die Prediger der Wüste zu brechen und gefangen zu nehmen. Aber was passierte? Sie blieb standhaft. Und nicht nur das, sie kümmerte sich seelsorgerlich um ihre Mitgefangenen. Oder dann haben wir Corrie ten Boom, auch bekannt, die mit ihrer Familie, auch mit ihrem Vater zur Zeit des Nationalsozialismus Juden versteckte, die dann eben auch ins Straflager kam, ins Gefängnis. Deren Vater starb, deren Schwester, mit der sie im Gefängnis war, getötet wurde. Und die ist auch nicht verzweifelt oder verbittert, sondern sie fing auch an, dort ihre Mitgefangenen zu unterweisen, hat angefangen, Gottesdienste zu halten, hat die Bibel gelesen, hat dort gepredigt zu den Frauen. Oder die Geschwister, die zu Sowjetzeiten verfolgt wurden. Ja, da kamen die Pastoren der Gemeinden reihenweise in die Straflager. Und immer wieder traten dann andere Brüder wieder an ihrer Stelle mit dem Wissen, ja, dann bin ich wahrscheinlich der Nächste, der ins Gulag muss. Oder Sabine und Richard Wurmbrand aus Rumänien, müsst mal ihre Geschichten lesen, wie sie dort standgehalten haben und die meiste Zeit im Gefängnis waren, verfolgt waren. Stuart Eliot schreibt, keine Unterdrückung hat letztlich etwas anderes vermocht, als die Verbreitung der Wahrheit des Evangeliums zu fördern. Gottes Pflanzen gedeihen nicht in Gewächshäusern, sondern in Eis, Hagel, Schnee und verbrennender Hitze. Und vielleicht sagen wir, boah, hammerhart, aber ferne Zeiten, ferne Länder, das ist doch alles so weit weg. Und dieser Text macht es deutlich, nein, solche Zeiten werden auch hier wieder kommen. Sie kommen für alle. Die Zeiten werden auch für die Länder und Gesellschaften wiederkommen, in denen das Christentum weite Verbreitung und Anerkennung gefunden hat. Und wir leben in einem solchen Land. Und wir merken das doch, dass das Christentum, das Christen an den Rand der Gesellschaft, ja eigentlich über den Rand der Gesellschaft hinausgeschoben werden. Wenn man so ein Wahlplakat liest, von den Grünen zum Beispiel, Heimat für alle außer für Nazis, und weiß, wen die Grünen alles als Nazis definieren, eben alle, die nicht so denken wie sie, um es mal zugespitzt zu formulieren, dann merkt man, wohin es geht. Und hoffen wir, dass es dann auch Christen mit Verständnis gibt und vor allem mit dem Mut und Gottvertrauen, umherzuziehen und Gottes Volk zu unterweisen. Und ich meine das wirklich mit umherziehen, denn ich glaube nicht, dass wir uns in diesen Zeiten aufs Internet noch stützen können. Damit sie umherziehen, das Volk unterweisen und die Hoffnung auf den Messias aufrechterhalten. Denn diese, die das machen, die werden die Verfolgung am stärksten spüren. Wir haben das hier gehört. Sie werden sie unterweisen, ja, Vers 33, aber dann geht es einfach weiter. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Also, was heißt das für uns? Zunächst einmal heißt das, betet für die Pastoren und Ältesten. Und lasst uns beten für die Studenten, die Theologie studieren, die Älteste werden wollen. Lasst uns überhaupt beten, dass wir solche Pastoren haben. Wir haben überall Pastorenmangel. Nicht nur in der Landeskirche gibt es Pastorenmangel. Überall in allen Kirchen gibt es Pastorenmangel, weil den Job will keiner mehr tun. Aber natürlich lautet die andere Frage, werden wir bereit sein? Können wir diesen Mut aufbringen? Werden wir bereit sein, Opfer zu bringen? Opfer, die uns schwer fallen, die uns vielleicht alles kosten? Werden wir ausharren? Werden wir standhalten, wenn die Bedrängnisse kommen? Zwei weitere Punkte möchte ich dazu sagen, die uns helfen werden, die wir hier aus dem Buch Daniel lernen. Das erste, das war ja, dass das Wort Gottes verkündet werden muss, dass wir diese Unterweisung brauchen. Jetzt das zweite ist, heute treu sein. Oder die Bibel sagt es an mehreren Stellen, wer im Geringsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Wie konnte Daniel durchhalten bis zum Ende, selbst in die Löwengrube gehen? Weil er ganz am Anfang schon als junger Mann, wo es nur ums Essen ging, was es in der Mensa gab, treu war. Und gesagt hat, da mache ich nicht mit, weil das ist Götzendienst. Dass wir im Geringen treu sind. Und wir sagen, ja, aber ich habe doch heute schon so zu kämpfen. Heute soll ich treu sein? Ja, ich habe doch heute schon zu kämpfen. Ich bin oft so ängstlich, träge, ich fühle mich schwach und hilflos. Wenn es mir heute schon so geht, wie werde ich dann erst dastehen? Und deshalb möchte ich noch einen weiteren Punkt hier anführen. Wir müssen lernen von der verfolgten Kirche. Ja, wir betrachten die verfolgte Kirche immer als unsere leidenden Geschwister und wir sollen für sie ein Segen sein, weil wir für sie beten sollen, weil wir für sie da sein sollen, für sie spenden sollen und so weiter. Aber es ist auch umgedreht von Gott so gedacht. Sie sollen für uns ein Segen sein. Wir sollen von ihnen lernen. Wir, die wir wenig Leid erleben, haben ja schon Angst davor, uns mit zu viel Leid auseinanderzusetzen, weil wir dann denken, oh, das drückt uns nur nieder. Dann sinkt unsere Stimmung, wenn ich mich mit dieser ganzen verfolgten Kirche, mit diesem Leid auseinandersetze. Wir wollen dieses ferne Leid gar nicht an uns heranlassen. Doch die Schrift macht klar, dass uns das Leid und Ausharren unserer verfolgten Glaubensgeschwister viel mehr im Glauben tröstet und stärkt. Auch diese Prophezeiung hat Daniel bekommen, als er Anteil nahm an den Leiden seines Volkes, die in Jerusalem versucht haben, gegen alle Widerstände den Tempel aufzubauen. Er hat 3 Wochen gefastet und gebetet, um Anteil zu nehmen an ihrem Leiden. Und dann wurde er hier in diese Vision geführt von Gott. Wenn wir Christen begegnen, die schmerzhafte Verfolgung erlebt haben, dann können wir von ihnen lernen, in jeder Lage auf den Herrn zu vertrauen. Wenn wir sehen, wie sie ihren erbittertsten Feinden vergeben, dann können wir lernen zu vergeben. Wenn wir sehen, wie gerade die Verfolgung von Christen oftmals zu Bekehrung von Nichtchristen führt, dann können auch wir bereit gemacht werden, Leid auf uns zu nehmen, um ein Zeugnis zu sein. Also ihr Vorbild wird uns zur Ermutigung, zur Ermahnung und zum Trost. Wir streben doch so oft nach Kraft und nach Anerkennung. Wir wollen gut dastehen. An unseren verfolgten Glaubensgeschwistern können wir sehen, dass es wirklich stimmt. An der verfolgten Kirche sehen wir hautnah, dass Gott sein Volk durch die Bedrängnisse hindurch trägt. Wie können sie standhalten? Wie können sie lieben? Wie können sie vergeben? Wie können sie Zeugnis geben? Weil Gott sie dazu befähigt. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und Gott wird auch dich und mich tragen, wenn es soweit ist, wie er uns ja jetzt auch schon trägt. Das können wir sehen. Wenn wir unser Leben immer nur in Sicherheit leben und immer darauf bedacht sein, dass kein Leid an uns kommt, dann werden wir Gottes Wirken in unserem Leben nicht so hautnah erleben. Ist ja klar. Dann wundern wir uns irgendwann, ich sehe Gott so wenig am Wirken, muss ich noch mehr selber machen, noch mehr auf Sicherheit gehen. Nein, wenn wir anfangen, wirklich im Glauben Gott zu folgen, risikobereit zu sein, Glaubensschritte zu gehen, dann werden wir sehen, wie Gott für uns trägt. Und wir sehen es eben jetzt schon an der verfolgten Kirche. Lasst uns von ihr lernen. Vers 34 ist dann hier die Rede von einer kleinen Hilfe. Im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen. Und wahrscheinlich nimmt der Text hier Bezug auf die Makkabäer, auf diesen Mattathias, diesen Priester mit seinen 5 Söhnen, die sogenannten Makkabäer, die dann auch in den militärischen Widerstand gegangen sind, die dann tatsächlich die Truppen von Epiphanes vertrieben haben und den Tempel gereinigt haben. Aber es gab sehr viel Verrat in dieser Zeit, sehr viele Heuchler. Und die Makkabäer selbst waren auch nicht von schlechten Eltern, es waren also auch keine Heiligen. Also es war eine kleine Hilfe, kleine Entlastung zu dieser Zeit, mehr nicht. Vers 35 verdeutlicht, diese ganze Zeit war eine Zeit der Läuterung für das Volk Gottes. Der Läuterung. Was heißt denn eigentlich Läuterung? Wenn man ein Metall hat, ein edles Metall, dann muss das von Unreinheiten gereinigt werden. Das nennt man Läutern. Alles Unreine muss rausgebrannt werden. Läutern hat mit Hitze zu tun. Da wird es heiß, nicht nur für das Unreine, sondern auch für das Reine. Alle müssen diese Hitze der Läuterung durchleben. Die, die nicht wahrgläubig sind, die, die ihren Glauben heucheln, die werden dann offenbar. Sie werden eben nicht die Not und die Verfolgung auf sich nehmen, sondern den Weg der Masse, den Weg der Welt gehen. Und das wird ihnen leicht fallen. Weil es nicht so sein wird, hier Gott und das Christentum und Religion und Glaube und hier die böse, böse Welt und der Teufel. Sondern es wird dieser viel zu krasse fromme Weg und der andere fromme Weg heißen. Der gute Weg, der Weg, wie wir die Welt retten können. Der Teufel kopiert Gott, wir haben es in Daniel 10 gesehen. Und er verführt die Christen mit frommen Idealen und Weltrettungsbestrebungen. Und die, die wahrhaft gläubig sind, werden durch die Läuterung aus ihrer Lethargie, vielleicht auch von ihren verkehrten Wegen, vielleicht auch aus ihren Streitigkeiten herausgerissen. Christen müssen dann wieder näher zusammenrücken. Und sie erkennen durch die Not, was wirklich wichtig ist und wem sie allein vertrauen können und wo sie in Ewigkeit Heil und Erlösung finden werden, nämlich bei Gott, bei Jesus Christus. So seht zu, dass euch niemand einfach einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus, schreibt Paulus im Kolosserbrief 2, Vers 8. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Und im Römer 12, Vers 36 schreibt Paulus, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Durch die Läuterung werden wir die Herrlichkeit Gottes erkennen und uns daran erfreuen und daran festhalten. Antiochos war nicht nur einer von vielen Schreckensherrschern der Geschichte, der nun eben schon längst auch Geschichte ist, sondern er war der Vorläufer des letzten Antichristen. So wie dieser Antiochos Epiphanes kurz vor dem ersten Kommen des Messias gewütet hat, so wird der letzte Antichrist kurz vor dem zweiten Kommen von Jesus wüten. Ja, das war 160 vor Christus, als der Antiochos auftrat. Insgesamt auf die lange Zeit gesehen, kurz vor dem ersten Kommen. Und der letzte Antichrist wird kurz vor dem zweiten Kommen kommen. Und was erwartet uns da? Das können wir ansatzweise von Vers 36 ansehen. Wir haben heute das Offenbarung Kapitel 13 gehört. Die Bibel hat noch mehr darüber zu sagen. Auch Paulus schreibt immer wieder über diesen Menschen der Bosheit. Aber hier können wir es eben auch schon einiges sehen. Zunächst geht es scheinbar ansatzlos weiter. Also jetzt der zweite Punkt, der letzte Antichrist. Zunächst geht es ansatzlos weiter, scheinbar über die Schreckensherrschaft des Epiphanes. Aber dann eben ab Vers 36 ist es so, dass bestimmte Details einfach nicht mehr zum historischen Antiochos passen. Zum Beispiel, dass er gar keinen Gott mehr anerkannte. Nun, er hat wie seine Väter damals auch Götzendienst betrieben, Götzen angebetet. Oder auch manche Völker, die hier erwähnt werden, die ihm dann widerstehen konnten, Edom, Moab, Ammon, die gab es zu seiner Zeit schon gar nicht mehr. Aber was sind denn das für Völker? Das waren die traditionellen Feinde des Volkes Gottes. Der letzte Antichrist wird also immer mehr Macht gewinnen, sich immer mehr Territorium einverleiben. Aber dennoch wird es verschiedene Völker geben, die ihm noch widerstehen können, aber die, die ihm widerstehen können, sind schon Völker, die auch Feinde des Volkes Gottes sind. Das ist hier gesagt. Also am Ende wird sich die ganze Welt gegen Gott und sein Volk stellen. Mag sein, dass sich da nicht alle Völker vereinen lassen, aber dem Zorn und dieser Vormachtstellung des Antichristen wird keiner entgehen können. Und die Völker, die zu ihm in Opposition stehen, die stehen genauso in Opposition schon zu den Gläubigen. Und was hier deutlich wird, ist, das merken wir durch das ganze Buch Daniel, das Böse wird sich vor allen Dingen im Staat manifestieren. Ja, der Staat dort wird sich das Böse ballen. Dort ist der größte Feind des wahren Christentums. Doch am Ende wird dieses Böse nicht endgültig triumphieren. Ja, der Staat ist ja nicht nur einfach irgendwie eine Gruppe, eine Gruppierung, irgendwelche Feinde, irgendwie nur eine andere Religion, sondern das ist ja dann wirklich der alles in der Hand hat, der die geballte Macht hat. Und er wird trotzdem nicht endgültig triumphieren. Er wird nochmal ganz verrückt spielen, aber genau dann wird die endgültige Rettung kommen. Kapitel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und hier ist es nochmal diese Zeitangabe von 3,5 Jahren, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe, also ungefähr 3,5 Jahren von Bedeutung. Die Zahl 7 steht für Vollständigkeit. Und 3,5 ist halt nur die Hälfte. Das ist hat eine symbolische Bedeutung. Wenn es so aussieht, als ob der Antichrist ewig regieren wird, als ob er durch nichts mehr zu stoppen ist, dann wird es mit ihm ein jähes Ende nehmen. Vers 45, ja. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Also es gibt kein Stoppen mehr für ihn, ja. Er ist der Herr über alles. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. So wie Antiochos plötzlich sein Ende fand und so wie viele Antichristen schon ihr Ende gefunden haben, so wird auch der letzte Antichrist plötzlich und unerwartet sein Ende finden. Paulus schreibt darüber in 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Christus wird wiederkommen und der Hauch seines Mundes wird reichen, um all das Böse zu vertilgen. Wie kann das so schnell geschehen? Warum kann er das machen? Nun, die Antwort lautet, weil Christus den Teufel bereits am Kreuz besiegt hat. Und wenn er wiederkommt, wird er diesen Sieg, der schon errungen ist, vollständig ausführen. Christus wird wiederkommen und er wird dann sein Friedensreich in Macht und Herrlichkeit sichtbar machen. Das wird herrlich sein. Aber die Frage bleibt natürlich trotzdem stehen. Wirst du standhalten, bis Christus wiederkommt? Oder sag mal, bis zu deinem Tod, wenn du zu ihm kommen wirst? Wirst du standhalten, wenn die Bedrängnisse auf dich zukommen werden, die der Herr dir eben bestimmt hat? Wirst du standhalten, wenn du vielleicht einmal unter dem Wüten eines Antichristen, vielleicht sogar des letzten Antichristen, zu leiden hast? Wisst ihr was? Wir knicken doch schon ein nach ein paar Tagen von Diät machen, weil uns das Leid zu groß wird. Wenn ich Kopfschmerzen habe, ich brauche nur eine halbe Stunde, dann schmeiße ich mir eine Tablette ein. Ich will das nicht, ich halte das nicht aus. Ich will keinen Schmerz. Wir verkünden meinetwegen anderen mit Durchhalteparolen, dass sie standhaft bleiben sollen, aber wenn uns das Leid dann selber unvorhergesehen trifft, oder vielleicht wenn das Tal, was wir durchwandern, einfach kein Ende nehmen will, dann resignieren wir. Dann sagen wir, ja, wir kennen alle diese Sprüche. Ich habe sie selber jahrelang verwendet. Aber es hilft nichts. Wie schnell ist unsere Menschenfurcht viel größer als unsere Gottesfurcht, als unser Gottvertrauen? Was hilft uns standzuhalten? Das ist die Frage. Drei Punkte haben wir schon gehört. Das erste war die Unterweisung im Wort Gottes durch die Verständigen. Wir brauchen gute Lehre, gute Verkündigung, Gemeinschaft, Gemeinde. Wir brauchen nicht denken, dass wir da alleine durchkommen. Lasst uns für Pastoren und Älteste beten und um Arbeiter am Weinberg beten. Das zweite war die Treue im Kleinen. Das dritte, dass wir von der verfolgten Kirche lernen. Wir haben da hinten die Prospekte von Open Doors. Die könnt ihr euch immer mit nach Hause nehmen. Nehmt Anteil, lest es durch, betet für sie und guckt, was kann ich eigentlich von denen lernen für mich und hier und heute. In Deutschland. Ein vierter Punkt, der durch diesen Text für uns deutlich wird, der uns tröstet, der uns dann deshalb standhalten lässt, ist: Engel kämpfen für uns. Ja, Kapitel 12, Vers 1, wo dieser Fürst Michael eingreift. Das ist der Fürst der Heere Gottes. Kommt also nicht nur ein Engel, da kommen sie alle. Wir haben in Kapitel 10 gesehen, Engel kämpfen für uns. Wir sind nicht alleine. Die mit uns sind, die sind viel mehr und viel mächtiger als der Rest der Welt. Ein fünfter Punkt, der uns hilft, standzuhalten, das ist das Wissen darum, dass die Bedrängnisse zur Läuterung und zum Glaubenswachstum dienen. Also diese Bedrängnisse werden nicht dazu führen, dass wir von Gott wegkommen, sondern Gott wird sie gebrauchen, um unseren Glauben zu läutern. Kapitel 12, Vers 10a, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Gott will uns nicht schaden, sondern sich uns näher zu sich ziehen. Ich möchte euch mal hier etwas von Bonhoeffer vorlesen. Übrigens Bonhoeffer und verfolgte Christen, ich habe euch heute einige Bücher mitgebracht. Auch manche, schaut mal, die sind nur ganz dünn und klein. Ja, die kann man wirklich mal nebenbei lesen. Nehmt sie euch mit, leiht sie euch aus und bringt sie mir dann wieder zurück. Beschäftigt euch damit. Das sind verfolgte Juden zur Zeit des Dritten Reichs, das ist Marie Durand oder Corrie ten Boom oder auch Leute aus jüngster Vergangenheit, die in Märtyrer aus der Türkei und dann eben auch Bonhoeffer Bücher. Beschäftigt euch mit solcher Literatur, lernt von den verfolgten Christen. Und dieser Bonhoeffer schreibt eben in einem seiner Briefe: In ruhigen Zeiten ist der Mensch, auch der Christ, durch die Erfahrung geprägt, dass er sein Leben durch sich selbst, vor allem durch eigene Kraft, Wille und Vernunft planen und gestalten kann. Durch Zusammenbrüche und Umwälzungen dürfen wir erneut erkennen, dass wir noch nicht einmal den kommenden Tag zu planen vermögen. Dass das Aufgebaute über Nacht zerstört wird und unser Leben im Unterschied zu den unserer Eltern gestaltlos und fragmentarisch geworden ist. Bei Jeremia heißt es, so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das breche ich ab. Und was ich gepflanzt habe, ja, was ich, Gott, gepflanzt habe, das reute ich aus. Und du begehrst große Dinge? Begehre es nicht, denn siehe, ich will Unglück kommen lassen über alles Fleisch. Aber deine Seele will ich dir zur Beute geben, wohin du ziehst. Wenn wir aus dem Zusammenbruch der Lebensgüter unsere lebendige Seele unversehrt davontragen, dann wollen wir uns damit zufrieden geben. Wenn der Schöpfer selbst sein Werk zerstört, dürfen wir dann über die Zerstörung unserer Werke murren? Und Bonhoeffer war Zeuge der Zerstörung, sein eigenes Leben, seine Familie, alles, was er aufgebaut hat. Das ganze Deutsche Reich wurde zerstört und in Schutt und Asche gelegt. Er war im Gefängnis eingekerkert in Berlin und hat diese Bombenangriffe über Berlin dort hautnah mitbekommen. Und trotzdem schreibt er Folgendes. Ich kann trotzdem nur sagen, dass ich nicht in einer anderen Zeit leben wollte als in der unseren. Auch wenn sie über unser äußeres Glück hinwegschreitet. Deutlicher als in anderen Zeiten erkennen wir, dass die Welt in den zornigen und gnädigen Händen Gottes ist. Und wer geläutert ist, der wird das sehen und sich daran erfreuen und darin seine Zuversicht finden. Noch ein sechsten Punkt, wie wir standhalten können. Es ist das Wissen, wie es ausgeht. Wir kennen das Ende. Gott sagt uns ja, wie es ausgeht. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Die Gottlosen kennen das Ende nicht. Sie meinen es zu kennen. Die Gottlosen werden an ihrer Bosheit festhalten, weil es so scheint, als ob sie immer so weitermachen können, als ob sie ewig Erfolg haben werden. Die machen einfach immer weiter. Das merken wir in unseren Tagen. Die können machen, was sie wollen. Und wenn Sachen rauskommen, die eigentlich gar nicht gehen, ist egal. Stört die überhaupt nicht. Die können trotzdem weitermachen. Die Wahrheit ist da kein Problem mehr. Die kommen nicht zur Einsicht. Die sagen sich nicht, ja, jetzt ist erstmal gut. Ein anderer Theologe schreibt, sie sehen nicht die langfristige, endzeitliche Perspektive, in der nicht die Bösen den Sieg davontragen werden, sondern die Weisen, die Gerechten, die zum ewigen Leben auferstehen. Sie werden wie Sterne leuchten, während die Gottlosen zu ewiger Schmach erwachen werden. Auf unserer Wanderung letzten Sommer, da gab es eine junge Frau, die mit uns gewandert ist und die hat aber Knieprobleme. Und irgendwann hat sie gesagt, ich drehe jetzt lieber um. Kein Thema, war auch gut, die hatte auch schöne Sachen. Aber wir sind nur eine Kurve weiter und da war der Wasserfall des Lebens überhaupt. Riesengroß, wunderschön. Hätte sie gewusst, dass der Wasserfall nur noch eine Ecke weiter, natürlich wäre sie bis dahin gekommen. Klar, hätte sie sich nicht entgehen lassen. Wir werden Anstrengungen in Kauf nehmen, wenn wir wissen, dass es sich lohnt. Aber wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, dann bist du versucht aufzugeben. Das ist einfach so. Was soll das alles? Bringt das was? Macht doch am Ende keinen Sinn. Wie lange soll das noch gehen und all diese Geschichten? Nun, wir wissen, wir kennen das Ende. Es wird ein gutes Ende nehmen. Wir kennen das Ende der Geschichte, wenn wir auch nicht jedes kleine Detail in unserem Leben kennen. Wir kennen das Ende der Geschichte und das wird uns helfen, standzuhalten. Ja, aber die Verständigen werden es verstehen. Und dann Kapitel 12, Vers 1b. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Guckt mal, es wird so sein. Es ist keine Möglichkeit. Hier, die werden gerettet, die sind da schon eingeschrieben. Und das führt uns zu einem siebten Punkt, was uns hilft, standzuhalten. Das ist die Hoffnung auf das ewige Leben. Im Alten Testament gibt es nicht so viele Stellen, wo vom ewigen Leben, von der Auferstehung der Toten die Rede ist. Das ist die berühmteste, die deutlichste. Hier, wo sozusagen einer der letzten Propheten im Alten Bund diese Schau hat bis zum Ende der Zeit, kommt dann die klarste und deutlichste Verheißung des ewigen Lebens. Wir haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Die, die an Christus glauben, das sind die, die sich in dem Buch die in dem Buch eingeschrieben sind, das ist das Buch des Lebens, wir haben es heute auch aus Offenbarung gehört, die werden gerettet werden. Das, was Gott hier in dem letzten Vers dieses Buches Daniel zuspricht, das spricht er uns zu. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Der Lohn wartet auf dich. Und du fragst dich vielleicht trotzdem, kann ich darauf vertrauen, dass ich dann vertrauen werde? Nun, nicht deine Kraft, nicht dein Durchhaltevermögen ist das, was dich tragen und retten wird, sondern Christus. Und Christus ist bereits Sieger und er hält uns fest. Erinnert euch daran, das Böse, der hinter diesem bösen menschlichen Machthabern steht, der auch hinter dem letzten Antichristen stehen wird, ja, in der Offenbarung 13 steht, das ist der Drache, der Teufel, der ist schon von Christus besiegt worden. Christus hat den Teufel am Kreuz entmachtet, so schreibt es Paulus in Kolosser 2, 14 und 15, weil er unsere Schuld, die wir vor Gott haben, ans Kreuz genagelt hat. Und so hat er den Teufel und diese bösen Mächte entmachtet. Der Teufel kann uns nicht mehr verklagen. Der Zorn Gottes ist nicht mehr über uns. Und dann hat Christus durch seinen Tod am Kreuz den Tod selbst besiegt. Und sei es, dass Christen in Leid und Bedrängnis getötet werden. Und das geschieht ja, das geschah und das geschieht heute in vielen, vielen Ländern, mehr denn je. Wir werden mit Christus auferstehen. Und bis dahin wird uns Christus festhalten. Amen.